Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Und mit diesen Live-Eindrücken von der Europameisterschaft 2012 möchte ich euch auch sehr herzlich zu der heutigen Episode mit meinem Gast Marc Politze begrüßen. Als ehemaliger Laatzener Wasserballer ist Marc natürlich ein immer sehr gern gesehener Gast in jedem Podcast, natürlich auch bei mir. Von daher lag es natürlich auf der Hand, dass wir beide uns nochmal über das Thema Wasserball unterhalten. Rausgekommen ist ein Gespräch von circa einer Stunde, wo ich hoffe, dass euch viele, viele interessante Insights geliefert werden. Und möchte euch natürlich nicht von der aktuellen Episode fernhalten. Von daher geht's auch schon los und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Marc, vielen Dank für deine Zeit. Grüße aus Hannover nach Berlin, aus deiner alten Heimat sozusagen so ein bisschen. Schön, dass du heute der nächste Gast bist im Podcast. Bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, vielleicht nochmal so ein paar Highlights aus der Wasserballkarriere des Herrn Politze sozusagen. Du wirst es viel besser kennen als ich. Aber was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, mal so ein bisschen durch den Lebenslauf sozusagen, dann natürlich so ein lockeres Pläuschen aus der guten alten Zeit und dann auch natürlich logischerweise so einen kleinen Blick in die Zukunft. Ja, also von daher herzlich willkommen nochmal.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du mich gefragt hast.
Ja, natürlich. Also wenn ich dich nicht frage, wen dann? Der Kreis der Leute, die für den Podcast in Frage kommt, ist natürlich riesengroß. Von daher fängt man dann erstmal mit dem an, den man so in dem persönlichen Umkreis hat. Von daher lagst du da quasi auf der Hand. Genau, nochmal so ein bisschen zu deiner Vergangenheit. Also logischerweise aus Laatzen oder in Laatzen mit dem Wasserball angefangen, dann zu Waspo gewechselt, dann nach Berlin zu den Spandauer Freunden gegangen und dann noch mal eine kurze Stippvisite in Italien gehabt. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Von daher denke ich mal, haben wir da genug Stoff für die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Vielleicht aus deiner Sicht noch mal zu deinem Werdegang, zu der Historie.
Genau.
Aus deiner Warte.
Daher erst noch mal einen schönen Gruß natürlich in die alte Heimat. In Laatzen bin ich groß geworden. Wunderschöne Stadt. Meine Eltern leben ja immer noch da. Ich hatte eine wunderschöne Jugend da, damals mit 6 Jahren meinem Bruder hinterhergelaufen. Ich weiß natürlich nicht, ob das alle wissen oder alle interessieren, aber grundsätzlich durch einen Zufall, durch meinen Bruder eben zum Wasserball gekommen. Von Wasserball vorher eigentlich nie viel gehört. In Laatzen es gab so vielleicht vier markante Namen aus meiner Jugendzeit in Laatzen. Peter Gumbold war so mein erster Trainer, dann Heiko Henning, da hatte ich, glaube ich, viel Glück, der zwei Betreuer auch dabei hatte, mit dem Olli Schulz und dem Andreas Schwer. Ich glaube, ich hatte damals wirklich Glück und da eine sehr gute Kombo, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ein paar Schulfreunde sind mitgekommen. Und ich glaube, das Gesamtpaket in der Jugend war einfach da, dass man mit Spaß und Freude oder dass man den Spaß und die Freude am Wasserballsport in Laatzen kennenlernen konnte. Und ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel Kraft getankt und auch schon sehr viel gelernt, auch wenn es eigentlich, ich will es Laatzen jetzt nicht kleinreden, aber es ist halt eine Kleinstadt, eine kleine Vorstadt von Hannover und war im Wasserball vorher nie bekannt. Und ich glaube, aus meinem Jahrgang sind doch einige Talente rausgekommen, die eine Menge erreicht haben, was man im Wasserballsport erreichen kann. Ich glaube, Michael Zellmer haben wir noch einen, der bei den Olympischen Spielen war, der damals natürlich aus Rude dann nach Laatzen kam, weil er gemerkt hat, dass da sich was bewegt und dass da Kinder Spaß haben und leistungsorientiert auch arbeiten. Das übrigens ja auch, obwohl das Becken damals noch sehr, sehr klein war. 25 mal 12,5 Meter. Also deswegen war ich auch nie der richtige Schwimmer damals. sondern eher so einer, der sehr, sehr schnell, sehr kurze Strecken zurücklegen kann.
Genau, und inklusive dieser komischen Sonnenbank, die da oben irgendwo noch war, ne? Das hat das Ganze dann nochmal doppelt erschwert. Also für die Älteren unter uns, ne? Die werden sich daran erinnern.
Das stimmt. Ich habe, glaube ich, kaum Fotos aus dem Schwimmbad, aber es war halt, ja, ist ja leider abgebrannt irgendwann. Zum Glück hat Laatzen mittlerweile ein etwas größeres Becken und kann da wenigstens sinnvollen Wasserball auch spielen. Aber ich habe da trotzdem natürlich sehr schöne Erfahrungen. Auch die ersten Titel, Niedersachsenmeister. Das sind noch große, große Titel damals gewesen für einen, der vom Wasserball eigentlich nichts gehört hat. Und am Ende des Tages war es halt, ja, für die ganze Arbeit, die auch geleistet wurde, glaube ich, mal ein kleiner Lohn zwischendurch.
Also heißt auch für einen Olympiateilnehmer, der bei Olympia jetzt nicht ganz so schlecht abgeschnitten hat, ist in der Nachbetrachtung so eine Platzierung bei der Niedersachsenmeisterschaft doch auch noch so ein gewisses Highlight.
Naja, man schaut ja irgendwann zurück und sagt einfach, naja, wo waren die Stepstones in meinem Leben? Was waren so diese einzelnen Abschnitte? Was hat mich da geprägt? Und ich sag mal, dass ein Heiko Henning mir zwischendurch mal beigebracht hat, auch viel mit links zu werfen, obwohl rechts mein starker Wurfarm ist, sowas hat mich weitergebracht im Leben. Und ich glaube, das ist, sind so überall die Kleinigkeiten, die man mitgenommen hat. Und da habe ich aus Laatzen auch ganz viele, linken Arm werfen oder so, oder halt auch sehr gute Erfahrungen. Ich hatte in der Jugend 2, 3 Spieler, die wirklich mit mir auf Augenhöhe immer waren, mit denen ich mich duelliert habe. Und daher bin ich, glaube ich, auch da schon relativ schnell immer wieder gezwungen worden, meine Maximalleistung zu bringen. Und ich glaube, das hat einen ja Stück für Stück weitergebracht. Es war halt nicht einfach nur so ein Miteinander Spaß haben und den Ball ab und zu mal hochwerfen und aufs Tor schießen, sondern es war einfach, wir haben sehr, sehr viel Sport gemacht. Also ich war auch, wenn ich jetzt nicht im Wasser war, war ich die ganze Zeit draußen mit dem Ball beschäftigt. Bin sehr viel auf der guten alten Linde in Laatzen. Ich weiß nicht, wenn einer aus Laatzen kommt, dann kennt er den Lindenplatz. Da habe ich sehr viel Fußball gespielt, unter anderem ja auch mit Michael Zellmer, Mann gegen Mann. Es war so ein schöner, es ist, glaube ich, sogar immer noch so ein schöner Drahtkasten, wo man sehr gut miteinander Fußball spielen kann. Und ich glaube, ich habe mich sehr oft in der Jugend sehr ausgiebig mit Sport beschäftigt. Und es war teilweise sogar so, dass ich dann nach Hause gegangen bin und ich war so erschöpft. Ich habe das Haus gerade so erreicht. Und meine Mutter hat mir sogar gesagt, sie hat mich mal unten an der Treppe gefunden, wo ich eingeschlafen bin, weil ich es nicht mehr hochgeschafft habe.
Gut, also, da musste wahrscheinlich dann der große Bruder tragen
oder so. Genau, musste mein Bruder, großer Bruder mich tragen und die letzten Meter quasi nach Hause schleppen. Ja, und dann Stück für Stück größer geworden, an deutschen Meisterschaften teilgenommen, nie deutscher Meister geworden in der Jugend. Glaube auch rückwirkend, dass das ganz gut war, weil ich dadurch immer noch diesen Hunger hatte nach etwas mehr. Dann ging es eben nach Hannover, wo ich auch wieder wahrscheinlich Glück hatte, dass ich zu einer Zeit kam, wo ein Umbruch war. 93 ist Waspo deutscher Meister geworden. 94 durfte ich dann im Training mit anfangen. Und ich kam halt genau zu einer Zeit, wo einige große Spielernamen weggegangen sind, sodass ich direkt auch spielen konnte und berücksichtigt wurde. Das war, glaube ich, von Vorteil, weil man natürlich sofort gefordert war. Damals war ich noch viel Center und habe das Center-Spielen dann halt direkt in der Bundesliga gelernt und konnte mich da gleich mit großen oder mit Hochkarätern auseinandersetzen. Dadurch, dass wir in Hannover natürlich auch nicht so viele gute Spieler dann noch hatten, habe ich auch sehr, sehr viel Spielzeit genießen können und konnte so mein Talent auch, glaube ich, relativ schnell weiterentwickeln.
Und ihr seid ja dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, die letzte deutsche A-Jugend hieß es ja, glaube ich, damals noch die Endrunde. Das war, glaube ich, so vor dem Abgang von dir, Micha und Daniel, glaube ich, damals zu Waspo. Ich glaube, so im Dreierpack war das ja dann, ne? War, glaube ich, die letzte deutsche Endrunde in Duisburg. Da kann ich mich noch dran erinnern, an diese letzte A-Jugend-Endrunde und danach quasi dann der Abschied oder der Wechsel zu Waspo. Kommt das hin?
Das kommt hin, genau. Also wir sind ja im Paket rübergegangen. Es war damals dann die Phase der Kooperation mit Laatzen und Waspo. Es ging natürlich auch von Waspo dann mal ein Urgestein. Karl-Heinz Wind zum Beispiel ging ja nach Laatzen damals im Wechsel für uns, damit die Talente eben zu Waspo kommen.
Ein Erfahrener gegen drei Nachwuchskräfte. Aber ich habe mit Kalle zusammen sehr, sehr viele gute Erinnerungen verbunden. Also von daher den ein oder anderen Zweitliga-Aufstieg. Also von daher, das passt schon. Also ja. Ich habe es immer genossen.
Gerade. Ich habe ja Kalle dann auch weiter noch kennenlernen dürfen in Hannover.
Neben, ja, aber er am Beckenrand, Er am Beckenrand, genau. Und du im Wasser. Bis heute.
Neben Seide war er ja der Schleifer und hat uns quasi den konditionellen Feinschliff regelmäßig gegeben. Und es war für mich auch immer ein Grauen quasi, das Auftakttreffen jedes Jahr. Also wir hatten eigentlich viel Spaß, haben uns alle lange nicht wiedergesehen.
Bis zu dem Moment, wo der Trainingsplan nicht wiedergesehen
rauskam. Und haben dann mit T-Shirt und langer Unterhose erstmal, ich glaube, 2 Kilometer schmettern dürfen. Also solche verrückten Sachen im Volksbad Limmer. Aber gut, viele schöne Erinnerungen. Am Ende waren wir ja auch mit Waspo sehr erfolgreich. Es ging immer nach oben. Also klar, 93 der deutsche Meistertitel, dann ist Waspo abgerutscht. Aber wir haben uns Stück für Stück nach oben gekämpft und waren zwischenzeitlich ja sogar Tabellenführer, auch mal Pokalsieg geholt. Haben es aber ja leider nicht geschafft, die deutsche Meisterschaft einzufahren damals. Haben es zweimal im fünften Spiel der Best-of-Five-Serie ja leider nicht geschafft. Einmal sogar in der Verlängerung durch den 5 Meter, wo aus Waspoaner Sicht natürlich Spandau bevorzugt wurde, weil der Ball doch etwas weit weg war von Lasse Nürbeck, aber es war halt sein Abschiedsspiel. Und
na dann, ja, okay, das ist ja Volksband dann auch immer ein bisschen schwer, ne, mit dem Publikum dann, was quasi direkt hinter dem Schiedsrichter steht.
Ja, das ist
woanders auch, aber da gefühlt sehr eng dran.
Ja, also für uns, wir waren einmal wenigstens oder waren zweimal richtig nah dran aus Waspo-Sicht. Und gut, beim zweiten Mal, als ich im 5. Spiel stand, war sowieso eine besondere Situation. Das war ja 2001. Ich hatte meine zukünftige Frau gerade kennengelernt. Ja, und deswegen war es eine besondere Situation, weil für mich ja feststand, dass ich nach Berlin gehe. Ja gut, vielleicht schwenken wir noch mal kurz ein paar Jahre zurück, 2001. Ich sag mal, ich habe ja vorher schon angefangen, Nationalmannschaft auch mitmachen zu dürfen. Das ging für mich 1996 los. Habe da das Glück gehabt, dass ich damals im Osterturnier schon mitmachen durfte und habe dann quasi die großen deutschen Wasserballer auch kennenlernen dürfen schon, die in Hannover einen Lehrgang hatten und sich darauf vorbereitet haben. Damals kam tatsächlich Wasserball auch noch ins Fernsehen. Da gab es die Show Wetten, dass, wo die Wasserballer noch die Wildecker Herzbuben, hießen sie, glaube ich, tragen mussten.
Ich weiß, daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern, ja. Und an die guten Übertragungen im NDR oder auf dem NDR.
Das war so mein erster Kontakt zur deutschen Wasserball-Nationalmannschaft. Und ja gut.
Gleich ins Fernsehen, ist auch nicht verkehrt.
Ja, na, ich durfte nicht mit. Ich durfte nur bei den Vorbereitungen noch das Ganze miterleben.
Ach so.
Ich durfte dann am Ende doch nicht ins Fernsehen, so Wetten, dass. Aber das war halt so die Phase, wo ich damit angefangen habe. Und mein erstes Länderspiel auch bei einem Osterturnier hatte. 97 war es dann soweit. Da durfte ich dann auch mal zu einer Europameisterschaft und da war im Prinzip ja auch nach 96 Atlanta, gab es auch so einen kleinen Umbruch in der Nationalmannschaft. Da bin ich dann so das erste Mal mit reingerutscht. Wir hatten im gleichen Jahr Junioren-Weltmeisterschaft noch in Kuba und von da ging es im Prinzip direkt nach der Junioren-WM, direkt nach Sevilla, mehr oder weniger. Ein Vorbereitungsturnier hatten wir noch, aber eigentlich war das dann direkt den ganzen Sommer nur Wasserball und mit dem grünen Abschluss in Sevilla quasi mit den Herren Wasserball spielen zu dürfen. Das war so mein erstes großes Turnier, wo ich wirklich sehr guten Eindruck gewinnen konnte, weil in Spanien natürlich auch das Stadion voll war. Es war unglaublich heiß natürlich auch in Sevilla. Aber ja, ganz so erfolgreich war es natürlich nicht. Also das letzte Turnier von dem Nicolai Ferrullo, wo ich auch so ein, zwei lustige Situationen hatte, wo der kannte mich und Mieze, konnte er nicht immer so richtig auseinanderhalten.
Okay, das verwundert jetzt so vielleicht rein staturmäßig schon ein wenig.
Ja, dann ab und zu den nächsten einfach auf der Bank gegriffen und wollte mal Mieze reinschicken, wo der Center rauskam zum Wechsel. Aber ich bin dann auch reingesprungen. Also. Insofern gab es so ein paar lustige Szenen, aber wir waren nicht ganz so erfolgreich. Den zehnten Platz haben wir gemacht damals, 10. Platz. Und war soweit alles ganz nett. Ich habe die ersten Spiele halt genossen vor vollem Publikum in Spanien und es war eine gute Sache.
Und dann zum Schlussjahr unterm Strich, glaube ich, irgendwie knapp über 400 Länderspiele, ne?
Ja, ich habe so ein paar Europameisterschaften mitgemacht, ein paar Weltmeisterschaften. Es gab noch mal hier und da, ich sag mal, auch einen Knackpunkt, wo ich eine Weltmeisterschaft absagen musste. Das war so ein bisschen, oder abgesagt habe. Ich musste natürlich nicht absagen, aber ich habe es gemacht, weil man als Wasserballer ja irgendwie parallel noch seine berufliche Laufbahn irgendwie machen sollte. Meine Mutter hat mich einfach so geprägt damals. Habe von meinen Eltern halt auch eine Menge mitgenommen, glaube ich. Auch an Ehrgeiz. Und die haben mir halt immer gesagt, naja, Junge, du musst auch irgendwie was nebenbei noch lernen, weil beim Wasserball verdienst du nicht viel. Und ja, ich hatte mich damals entschieden, halt ein Studium zu machen, weil das ganz gut möglich war neben dem Wasserball. Und da gab es halt immer Klausurphasen, die 2 Wochen lang waren. Ja, trotz mehrmaligen vorherigen Kontakt in der Uni mit den Professoren war es halt nicht möglich, dass ich die Klausuren damals außerhalb dieser 2 Wochen schreiben kann. Aber in den 2 Wochen war auch Fukuoka in Japan, war halt eine Weltmeisterschaft, genau parallel liegend. Und ja, ich war damals so, war eigentlich gerade auch, wir hatten gerade eine erfolgreiche Europameisterschaft eigentlich gespielt. Aus unserer, oder für mich erfolgreiche Europameisterschaft in Budapest, wo ich auch wirklich unter den Topscorern mit in der Torjägerliste war. Ja, aber ich habe mich eben schon auch im Vorfeld dafür entschieden, dass ich eben die Klausuren an meiner Uni mache. Insofern gab es da mal so einen kleinen Knacks für mich, wo ich sicherlich hätte noch ein paar mehr Länderspiele auch sammeln können.
Und dann kam irgendwann die Idee oder die Möglichkeit, nach Italien zu gehen? Die kamen ja da auch noch. Ich meine, wie kam denn das zustande? Ich meine, das kriegt ja nun, du sagtest ja gerade, okay, Topscorer in der einen oder anderen Veranstaltung im Wasserball, da kommt man natürlich schon mal auf den Zettel des einen oder anderen Vereines, aber es bekommen ja nun nicht allzu viele Wasserballer aus Deutschland die Möglichkeit, nach Italien, Spanien oder irgendwo anders ins Ausland zu gehen, wo der Wasserball natürlich dann nochmal einen anderen Stellenwert hat.
Ja, das stimmt. Oder kann sein. Kann ich natürlich nicht beurteilen, wer sonst alles auf dem Zettel landet. Ja, für mich war es damals schon, es gab in Florenz damals schon die Situation 1999, als ich auf der Europameisterschaft war in Florenz, dass mich der Verein von Florenz selber gefragt hatte, ob ich nicht da auch spielen will. Ich hatte halt immer mal wieder zwischendurch so eine Anfrage, wo ich drüber nachgedacht habe, naja, anscheinend haben Leute Interesse. Auch damals, als ich bei Waspo war, hatte ich 1-2 Mal die Anfrage von Spandau schon und habe halt immer wieder überlegt, naja, aber eigentlich fühle ich mich doch wohl in Hannover. Wir sind hier eine eingeschworene Gemeinschaft und wir haben hier viel Spaß. Mir macht das Training Spaß. Ich kann nebenbei studieren. Okay, da gab es diesen Knackpunkt natürlich. Und dieser Knackpunkt hat mich natürlich dann auch später dazu gebracht, dass ich halt nach Berlin gehe, weil da sollte einiges einfacher sein. Und gut, in Hannover habe ich auch keinen oder eigentlich gar kein Geld dafür bekommen, dass ich Wasserball spiele. Und da ich ja ganz gut war und auch in Florenz zum Beispiel mal von der italienischen Profimannschaft gefragt wurde, ob ich nicht Interesse habe, kam es für mich halt immer mal wieder auf. Ich habe in Hannover habe ich parallel neben dem Wasserball halt immer mal Jobs gemacht. Ich war Gärtner im Volksbad Limmer. Okay, da hat nicht jeder geguckt, ob die Hecke ganz gerade ist. Und ich habe dafür Geld gekriegt. Oder wenn die auch mal ein bisschen ausgewuchert ist, hat auch kaum einer gemeckert. Und ich habe halt ja auch das Geld dafür gekriegt, kam aber meinem Job nicht immer pünktlich nach. Aber es hat alles so einigermaßen hingehauen. Und gut, war am Flughafen und so. Also habe da die Quarantäne reingeruppt in die Flieger. Es gab kein Geld für mich für Wasserball groß, Sporthilfe so ein bisschen und natürlich auch so eine regionale Förderung mal. Aber es war jetzt nicht so, dass ich von dem Verein Geld in großem Maße bekommen habe. Und in Berlin war es dann halt irgendwann so, dass die Berliner gesagt haben, naja, warum machst du das in Hannover? Bei uns kriegst du halt ein paar Euro dafür. Und ja, dann habe ich auch noch bei einer Europameisterschaft, wo mein jetziger Schwiegervater das erste Mal Bundestrainer geworden ist. Da hatten wir die Qualifikation in Berlin und da kam es halt dazu, ja, dass wir nach der bestandenen Europameisterschaftsqualifikation im Prinzip ein bisschen feiern waren. Und da habe ich dann das erste Mal Melanie, meine jetzige Frau, kennengelernt. Ja, und so hat sich dann noch ein Grund für Berlin entwickelt, neben dem Wasserballsport und den professionelleren Bedingungen. Und den finanziell besseren Bedingungen. Und ja, wir haben dann noch abgewogen, ob wir noch mal ein Jährchen in Hannover bleiben. Aber für uns war es einfach das Gesamtpaket in Berlin so viel besser, dass es da keine Diskussion gab.
Das Schöne mit dem Nützlichen verbunden sozusagen, schlussendlich.
Ja, ich hatte einfach viele, viele Gründe. Das Studium war anders organisiert, finanziell eine Frau, und es gab viele, viele, viele Gründe, genau. Und natürlich auch mal ein anderer sportlicher Anreiz, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist einfach, ich war mittlerweile 8 Jahre, glaube ich, in Hannover. Wir sind immer nach oben gegangen. Wir waren wirklich 2-mal im 5. Finale, haben wir dann knapp gegen Spandau verloren. Also ich hätte ja auch lieber gewonnen und wäre dann nach Berlin gegangen, aber das hat sich leider nicht ergeben.
Ja, okay. Aber jetzt haben wir ja schon so die Parallele zwischen Waspo und Spandau schon mal so ein bisschen angerissen gehabt. Ich meine, diese Rivalität ist heutzutage natürlich auch noch da, und das Geld ist heutzutage wahrscheinlich auch noch mehr ein Argument oder ein Punkt bei beiden Vereinen. Bloß, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das mal bestätigen oder aus deiner Sicht darstellen. Für mich sieht es immer noch so aus, obwohl Waspo da, sage ich mal, gut investiert und ja auch vieles richtig macht und viele, also keinen Stein irgendwie auf dem anderen lässt die letzten Jahre, dass es bei Spandau irgendwie noch was anders gemacht wird oder das irgendwie anders rüberkommt, weil die setzen sich ja dann zumindest sportlich auch in der Champions League ja auch immer durch, in den entscheidenden Spielen, vielleicht in irgendwelchen Finalserien, in der Bundesliga auch nochmal. Also gefühlt sind sie oftmals im richtigen Moment vielleicht noch ein bisschen mehr da, oder ich kann es schwer beschreiben, aber vielleicht mal aus deiner Warte. Gibt es da noch so den kleinen Unterschied? Obwohl es heutzutage logischerweise mehr Parallelen gibt als früher?
Es gibt sicherlich einen Unterschied. Also gut, vielleicht kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber ich habe unter Carsten Seehafer nie trainiert und auch nie gespielt. Daher, ich war auch lange nicht in Hannover beim Training oder so nah dran. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich habe diesen Peter Kovacevic eben gesehen. Und sehe den hier regelmäßig und wie er mit den Jungs arbeitet, und kenne seine Ideen und seine Herangehensweise. Und daher glaube ich, am Ende sagen zu können, der ist der kleine, aber feine Unterschied, weil der wirklich, also Wasserball zu 1000% lebt und wirklich jede Kleinigkeit bedenkt, jeden kleinen Zug durchgeht. Und auch wirklich versucht, aus jedem Sportler zu 1000% was rauszuholen. Und ich glaube, der ist wirklich das kleine Tüpfchen, was am Ende ja eventuell diese Meisterschaftsspiele auch entscheidet. Mhm. Natürlich kann es immer mal auch in die andere Richtung gehen, weil Waspo natürlich immens aufgerüstet hat und wirklich ein großes Spielerpotenzial hat und auch gute Verteidigung spielen kann. Nach vorne sind sie ein bisschen berechenbarer aus meiner Sicht. Bei Spandau, gut, die haben nicht so eine Individualisten, die in der letzten Sekunde nochmal den Ball reinknallen können unbedingt. Wobei, Marco kann das auch, also mein Schwager, der ist da ja eigentlich auch ganz gut. Der kann auch mal aus dem Nichts ein Tor zaubern. Ja, aber ich glaube, am Ende macht es der Trainer, der ist der kleine, für mich kleine Unterschied. Und der ist, glaube ich, das Ding, worauf die Spandauer sich immer noch ein bisschen ausruhen können und sagen können, okay, ich habe das Gefühl, am Ende wird der Trainer die richtige Entscheidung treffen, nochmal mehr oder lebt diesen Sport einfach noch ein Tick mehr als Carsten Seehafer auf der anderen Seite. Wobei ich da Sifi auch nicht zu nahe treten will. Den kenne ich auch. Ich habe damals quasi ja bei Waspo angefangen, als Sifi ging. So mehr oder weniger. Ich konnte aber noch mit ihm zusammen trainieren, und er hat das auch damals schon gut gemacht. Also daher mag ich mir da eigentlich nicht so viel anmaßen.
Und diese Kooperation, die es ja jetzt am meisten auch zwischen Waspo und den White Sharks hier in Hannover gibt, gibt es ja, glaube ich, in ähnlicher Form auch mit Spandau und Potsdam, glaube ich, ne? Also dass es da so eine Kooperation zwischen, ich sag mal, Berliner Vereinen in Anführungsstrichen gibt. Das ist ja auch was, ohne dass man jetzt als Spitzenwasserballverein auch gar nicht auskommt, weil man gar nicht so viel Nachwuchskräfte irgendwie qualitativ ranziehen kann alleine. Ne? Da braucht man ja auch immer so einen Ausbildungsverein vielleicht nochmal an der Seite. Wie siehst du das? Also hast du das aus der Entfernung aus Berlin jetzt beobachtet, was jetzt zwischen Waspo und den White Sharks beispielsweise so vereinbart wird? Oder dass es da halt so eine ähnliche, ja, Kooperation gibt wie jetzt mit Spandau und Potsdam?
Also ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass die White Sharks und Waspo, dass sie mittlerweile diese Kooperation eingegangen sind, weil für mich das, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, wie lange die so sehr verstritten waren, aber für mich immer ein Riesendorn im Auge, weil ich es nicht verstanden habe, warum man denn nicht den jungen Talenten ermöglicht, quasi dann auch mit den großen Profis quasi Wasserball zu trainieren und von denen was abgucken zu können. Und deswegen bin ich sehr froh erstmal, dass diese Kooperation nun eingegangen wurde nach vielen, vielen Jahren. Und dass mittlerweile die jungen, aufstrebenden Talente von den White Sharks quasi mit den großen Wasserballprofis von Waspo da gemeinsam ins Wasser springen und dass sie da die Möglichkeit haben. Am Ende, ich kam auch aus einer Kooperation, die damals eingegangen ist, und ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll. Also ohne Frage, man muss große Spieler sehen, man muss sehen, wie international agierende Spieler agieren im Wasser, wie die sich bewegen. Man kriegt den einen oder anderen Tipp. Das gibt unglaublichen Schub nach vorne für junge Talente. Auch, also ich sag mal, mittlerweile bin ich hier in Berlin ab und zu mal als Trainer unterwegs. Ich versuche nur zu helfen. Ich bin vom Job her voll eingespannt. Und daher, ich sag mal, so einen Abend in der Woche kriegt man immer hin. Ich habe parallel auch mittlerweile meine Trainerlaufbahn eingeschlagen. Zumindest habe ich die Scheine gemacht. Ich wende die nicht immer alle an, weil ich nicht genug Zeit in meinem Leben habe, aber ich würde natürlich gerne der nächsten oder übernächsten Generation auch irgendwie was mitgeben und würde gerne stehen wir mal so für Einzeltrainings auch zur Verfügung. Da war ich neulich mal bei Neukölln mit am Wasser und habe mich mit den Jungs auch mal mit so einem Schusstraining auseinandergesetzt und habe einfach mal mich mit denen ausgetauscht und denen noch ein paar Ideen gegeben. Habe das mit Jugendspielern schon gemacht, hier mit der Frauenmannschaft von den Wasserfreunden, da trainiere ich ab und zu mal eine Einheit und versuche da halt zu helfen. Ich glaube, dass man viel, also wenn man halt die Chance hat, von Altinternationalen oder Leuten, die international gespielt haben und die viel, viel guten Wasserball gesehen hat, dass man dann eine Menge mitnehmen kann, auch wenn es manchmal nur eine Kleinigkeit ist. Und
Ich denke mal, das wird aber schlussendlich dann auch, was man ja so aus der Presse gelesen hat oder mitbekommen hat, schlussendlich der Grund dafür gewesen sein, diese Kooperation jetzt wirklich so zu machen, wie sie jetzt ist oder wie sie da ist. Weil was man ja hier in Hannover bei den Champions League-Spielen dann sieht, dass dann wirklich, ich sag mal, Jugendspieler von den White Sharks, die man jetzt schon seit Jahren kennt, aus der Jugendarbeit oder aus dem Jugendbereich, dann irgendwann in den Herrenbereich der White Sharks gegangen sind und dann wirklich jetzt, sage ich mal, Champions League Spiele spielen und dort Erfahrungen sammeln können im Kampf gegen, ich sag mal, die besten Europas. Das bringt einen natürlich auch, wenn man hinterher vielleicht einen auf den Arsch kriegt, schlussendlich persönlich in der eigenen Entwicklung logischerweise weiter, als wenn ich jetzt das Ganze nur mit diesen Altinternationalen mache und die kleinen Nachwuchskräfte dann irgendwie nicht berücksichtige, nebenher laufen lasse oder in diesem kleinen Zweitverein lassen.
Ja, also es ist auf jeden Fall immer die richtige Mischung muss ja stimmen. Ne? Also du musst als junger Spieler musst du natürlich bei großen Stars was abgucken können, aber du brauchst natürlich auch selber deine Spielzeit, um deinen Raum und um dich entfalten zu können und um dich ausprobieren zu können. Und das ist natürlich, deswegen ist so eine Kooperation sehr, sehr sinnvoll, weil du natürlich auf der einen Seite mit den Stars das Ganze erleben kannst, wie es funktioniert, und kannst das dann mit in den Zweitverein nehmen und im Zweitverein kannst du das alles ausprobieren gegen andere, also in anderen Spielen, wo du drei Viertel Zeit hast oder vier Viertel womöglich durchspielst und die Chance hast, quasi das Ganze auszuleben. Also das war ja bei mir damals, hatte ich ja schon eingangs erzählt, in Hannover mein großer Vorteil, dass ich zu einer Zeit kam, wo gerade ein Umbruch stattfand und ich viel Spielzeit bekommen habe. Also ich bin im Prinzip in die Bundesliga gekommen aus der Jugend und konnte direkt drei Viertel durchspielen oder vier Viertel spielen und konnte mich entfalten, konnte alles Mögliche versuchen. Wir hatten auch den Vorteil, dass wir im Angriff damals nicht so viel Strategien hatten, sondern eher in der Verteidigung eine klare Ausrichtung und eine sehr, sehr gute Strategie, und nach vorne hin konnten wir uns frei entfalten. Und da war ich da hatte ich halt die Chance und war anscheinend auch ab und zu kreativ genug, um ein paar Tore zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt auch als Spieler oder als junger Spieler immer wieder die Chance bekommt, drei, vier Viertel auf einem sinnvollen Niveau sich auszuprobieren.
Ja, aber dann ist es ja im Grunde genommen bei dir damals mit der Kooperation zwischen Waspe und Laatzen schlussendlich ähnlich gewesen wie heute wahrscheinlich für die ganzen White Shark-Spieler, ne, die in einer ähnlichen vergleichbaren Position sind oder Lage sind, heutzutage dann zwischen Waspe und White Sharks da die Möglichkeit bekommen, halt Champions League zu spielen und sich wirklich bei den Altinternationalen viel abzugucken, dann vielleicht noch mit im Heimatverein bei den White Sharks in der Gruppe B oder Gruppe A dann irgendwann gegen vermeintlich leichtere Gegner dann dieses Wissen dann wieder anzuwenden. Ne? Also das ist ja dann wirklich der eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ne? Also von daher ist es ja, wenn ich das jetzt so höre oder mir nochmal so Revue passieren lasse, eine ähnliche Situation, wie gesagt, wie also damals die Kooperation zwischen Waspo und Laatzen und heutzutage zwischen Waspo und den White Sharks. Von daher, hattest natürlich dann auch sehr, sehr viel Gelegenheit zum Spielen. Diese ganzen Trainingsspiele zwischen Waspo und Laatzen damals. Ja, ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Ich habe es dann auch immer vorgezogen, dich in meiner Mannschaft zu haben, als auf der anderen Seite. Das war dann erfahrungsgemäß etwas einfacher. Also da konnte man wirklich sehr, sehr viel spielen. Ne? Also auch wenn es unser Eins jetzt vielleicht am Ende nicht so viel gebracht hat, aber schlussendlich hat es was gebracht. Weil sonst wäre man jetzt vielleicht auch nicht so positiv bekloppt immer noch.
Also am Ende des Tages muss ein Wasserballspieler Wasserballspiele machen und das möglichst viele und dann kann er gut werden. Ne? Also das ist schon halt ganz wichtig. Und wenn er halt nebenbei dann ab und zu mal bei einem Vollprofi, der international schon Erfolge hatte, wie einer aus Montenegro, der da zum Beispiel bei Waspo rumläuft, dann kann man da halt was lernen und kann das versuchen auch gleich umzusetzen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Und deswegen der aktuelle Zustand mit Waspo und den White Sharks oder Potsdam und Spandau ist ein ganz guter für junge Talente, sich gut zu entwickeln.
Ja, das hatte ich ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube in dem Gespräch mit Micha auch oder auch mit anderen, wo halt auch immer Laatzen so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, also wir sind uns schon durchaus der Lage bewusst, dass wir halt ein Ausbildungsverein sind. So, und dann kannst du unterm Strich irgendwann froh und dankbar sein, wenn es jetzt, sage ich mal, der eine oder andere entweder zu Waspo oder zu den White Sharks oder über den Umweg über die White Sharks zu Waspo irgendwie schafft. Ich habe dann auch gesagt, okay, im schlimmsten Fall, was kann uns am schlimmsten Fall passieren? Der kommt vielleicht, schafft es dann, sich nicht durchzusetzen, warum auch immer, oder irgendwelche anderen Umstände treten ein und der kommt eventuell besser ausgebildet zu uns zurück. So, genau. Dann hatte derjenige Spieler die Möglichkeit, dann klappt's oder es klappt's nicht und dann kommt er halt wieder zurück und dann spielt er halt bei Laatzen in der zweiten Liga oder wo auch immer dann und dann ist das auch okay. Ne, dann haben alle was davon. Jetzt hattest du ja schon gerade gesagt, die eigene Trainertätigkeit, du hast die Scheine gemacht. Ja, setzt sie nicht so zeitmäßig, also zeitgemäßiger ein, wegen der mangelnden Zeit durch die Arbeit. Wahrscheinlich aber dann immer diese 15, ominösen 15 Weiterbildungsstunden alle 4 Jahre oder wie das auch immer so ist, um die Lizenz zu erweitern.
Genau, ich habe jetzt dieses Jahr die A-Lizenz erworben und also es ist schon so, dass ich die auch weiter behalten möchte, weil ich schon glaube, ich sag mal, wenn jetzt bei mir zu Hause die Kinder ein bisschen weiter sind und ich dann vielleicht 2-3 Mal die Woche abends Zeit und Luft habe, um mich da halt wieder dem Wasserballsport zu widmen, dass ich das dann auch machen möchte, weil eigentlich ist es eine sehr, sehr schöne Sportart und ich habe da schon großes Interesse auch dem einen oder anderen was mitzugeben. Ich hoffe, also ich habe bisher positives Feedback oft erhalten, dass ich das auch ganz sinnvoll mache. Ich hoffe, die sind jetzt nicht nur alle nett gewesen.
Der Höflichkeit halber mal gesagt, ja, es war alles okay, Marc, können wir so machen. Und hinterm Rücken dann, gut, dass er wieder weg ist.
Naja, so ein paar Kinder konnte ich schon begeistern, die jetzt mittlerweile bei Waspo die ersten Titel einfahren, wo ich halt auch sagen muss, immer wieder, wenn ich die treffe, kommen die immer noch nett zu mir. Also ich sag mal, das ist ja das, was auch Leute wie dich rantreiben, also die Trainertätigkeit und dann zu sehen, wie sich Spieler entwickeln, ist ja auch eine sehr, sehr schöne. Ne? Zu sehen, okay, ich habe dem vielleicht diese Kleinigkeit habe ich dem beigebracht. Das ist doch ein schönes Ding.
Also mit anderen Worten, wir werden dich dann irgendwann auch am Beckenrand wahrscheinlich nochmal wiedersehen, wo auch immer.
Ja, wahrscheinlich.
Jetzt haben wir ja natürlich die ganze Zeit relativ konsequent über die Bundesliga geredet so ein bisschen und du hast ja vorhin auch schon erwähnt, die ganze Nationalmannschaftskarriere und zig Länderspiele, zig Turniere. Jetzt ist es natürlich so, dass die Nationalmannschaft aktuell vielleicht nicht so in der Blütezeit steckt. Wenn man deinen Lebenslauf oder die ganzen Stationen jetzt sich so anschaut mit den Titeln und der erreichten Platzierungen, das war natürlich noch die gute alte Zeit, sage ich jetzt mal, ne? Also von den Platzierungen her. Wie siehst du denn da aktuell den Stand der Nationalmannschaft? Also da gibt es ja auch den berühmten Umbruch aktuell, den du ja schon selber 1-2 Mal durchgemacht hast. Aber der steht da jetzt ja wahrscheinlich auch wieder an.
Ja, Das ist nicht so ganz so einfach. Ne? Eigentlich war die
Nationalmannschaft... Komplexes Thema.
Ja, es ist schon sehr komplex. Ich glaube, die Nationalmannschaft war ja schon auf einem ganz guten Weg. Und das ist natürlich jetzt durch Covid-19 und die ganze Problematik, dass eben die Olympia-Qualifikation jetzt dann doch nicht stattgefunden hat und verschoben wurde auf nächstes Jahr, ich glaube im Februar. Ist es natürlich sehr schade, weil die hatten gerade Aufwind, die haben gerade einen guten Weg bestritten und waren wirklich gut dabei, eine gute Mannschaft zu werden. Und da muss ich sagen, das macht mein Schwiegervater natürlich wirklich, wirklich gut. Ich habe ja auch sehr, sehr lange unter ihm gespielt und er schafft es schon wirklich aus ja, jedem Einzelnen das Optimum rauszuholen und aus der Gruppe ein Team zu machen. Und da hatten sie jetzt wirklich einen guten Schritt gemacht. Jetzt ist natürlich in Deutschland immer das Problem. Jetzt hast du hier so eine Corona-Phase, wo viele Leute nicht ins Wasser gehen. Da kann es natürlich auch passieren, dass der eine oder andere wieder sagt, naja, dann orientiere ich mich in andere Richtung. Und wenn wir aus dieser Mannschaft, die ja jetzt, ich sag mal, oder der Kreis, der für die Nationalmannschaft in Frage kommt, dem sinnvollen internationalen Niveau, der ist in Deutschland nicht so groß wie in anderen Ländern. Wir haben halt meist, ich sag mal, eher so 13 Spieler, die international oder vielleicht auch nur 7, 8 oder 9 international wirklich ja, Spieler, die auf diesem hohen Niveau spielen können. Und wenn davon nochmal jetzt ein, zwei eventuell durch diese Corona-Phase rauskommen aus dem Sport, dann wird es natürlich wieder ganz, ganz schwer, nächstes Jahr im Februar da diesen Anschluss zu schaffen. Die Zeit ist dann sehr kurz. Auf der anderen Seite kann natürlich auch die Hoffnung bestehen, dass einer von den jungen Talenten, meinetwegen von den White Sharks, der jetzt in Hannover diese Kooperation genießt und vielleicht auch schon das ein oder andere sich abgucken konnte, mit diesem halben Jahr oder dem Dreivierteljahr noch so viel zulegen kann, was er an Zeit gewonnen hat, um sich auch für die Mannschaft und für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Also das ist ja mal solche Phasen für und wieder. Ich hoffe natürlich, dass sich viele Talente dafür entscheiden, jetzt erst recht, jetzt habe ich ein halbes Jahr gewonnen und kann mir, oder ein Jahr sogar gewonnen und kann mir den Traum von Olympischen Spielen nächstes Jahr erfüllen. Und ich hänge mich da jetzt rein, gebe ein Jahr Vollgas und trainiere wirklich auch individuell, gehe joggen und all das, was so aktuell möglich ist, um dann eben wirklich nächstes Jahr bei der Olympia-Quali das entscheidende Tor zu schießen und sich dann den Traum von Olympischen Spielen quasi zu erfüllen. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Alten dabei bleiben und sagen, naja, ist ja nur ein Jahr. Das Jahr schaffe ich immer. Und wenn das alles der Fall ist, kann es ja wirklich passieren, dass wir uns qualifizieren, was für unsere Sportart immens wichtig ist. Also ich selber habe es ja auch, ich habe 4-mal versucht, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Muss wirklich sagen, 2000 in meiner Heimatstadt damals, in Hannover, hatten wir diese Olympia-Qualifikation, waren sehr fokussiert, sind leider gescheitert zu Hause, obwohl Wasserball-Deutschland immer dabei war. Für mich war es damals noch so, 2000 dachte ich, naja, du bist in dieser Mannschaft, du bist bei den Olympischen Spielen, das Thema ist durch. Mhm. Gut genug für die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft und folglich kann ich doch zu den Olympischen Spielen fahren, weil das war immer so. Und dann waren wir da in meiner Heimatstadt, haben das Qualifikationsturnier und schaffen es nicht. Ja, wahrscheinlich bin ich im Nachgang deswegen auch so gut geworden, weil das für mich einfach wirklich, ich war noch nicht gut genug, um die Spiele selber zu entscheiden. Folglich habe ich danach einfach gesagt, so jetzt erst recht, 2004 will ich es schaffen. Ja, am Ende habe ich in Rio dann zumindest 2, 3, 4, 5 sinnvolle Tore geschossen, die am Ende uns hingebracht haben. Ja, 2004 war Tore dabei. 2012 habe ich es leider wieder nicht geschafft. Insofern, ich kenne das Scheitern genauso wie den Erfolg. Ja. Ich wünsche denen das Allerbeste und ich hoffe, dass wirklich auch alle diese, also gerade die jungen Talente, diese Chance nutzen, da jetzt das Aufbautraining zu starten in dieser Phase, wo ja auch viele andere nicht trainieren vielleicht oder noch nicht optimal trainieren, dass sie jetzt anfangen, sich fit zu machen und die Chance erkennen, nächstes Jahr im Februar dabei sein zu können.
Also kann man wahrscheinlich noch auf den einen oder anderen eventuell Überraschungsnamen auf der Nominierungsliste, zumindest für das Qualifikationsturnier oder für die Lehrgänge davor, sich noch freuen wahrscheinlich. Ne? Also ich gehe mal davon aus, also so wie ich die Jungs zumindest von den White Sharks kenne, da gibt es ja so den einen oder anderen, also die haben dann wirklich schon ja, sag ich mal, zumindest die Einstellung oder den Antrieb da wirklich, ne, wie du sagst, jetzt noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr Vollgas und dann gucken wir mal, was hinten bei rauskommt, ne? Also, ob ich dann auf der Liste stehe von diesen 13, die zum Schluss dann irgendwo hinfahren oder nicht. Ich meine, es kann einem ja nicht so viel Schlimmes passieren. Es geht danach ja auch weiter. Also von daher, aber wenn du sagst, du kennst natürlich das, das Positive, die Gewinne und das Scheitern in Anführungsstrichen, das bringt einen ja menschlich dann auch weiter. Also
ja, also beides gibt ein Für und Wider. Ne? Das Scheitern bringt einen dazu, dass man vielleicht jetzt erst recht die Mentalität aufbaut und sagt, okay, deswegen, also wenn jetzt einer im Vorfeld quasi von den jüngeren Spielern von Hagenstamm schon gesagt bekommen hat, okay, du wirst nicht berücksichtigt für das Olympia-Qualifikationsturnier, dann hat der jetzt ja die Chance zu sagen, ey, ich zeige dem, dass ich im Februar beim Olympia-Qualifikationsturnier dabei sein möchte und werde mich da jetzt ins Zeug legen und wirklich versuchen, den von meiner ansteigenden Form zu überzeugen und dass ich doch ein guter bin und er vielleicht auch nicht falsch entschieden hat, aber dass ich jetzt einfach ein halbes Jahr später viel weiter bin und ein besserer Wasserballer. Und das wäre schön. Also, weil wir brauchen ja viele gute Wasserballer um das Ganze und dieses Qualifikationsturnier. Das ist ja wirklich schwer. Das ist
kein Pappenspiel. Das ist wahrscheinlich schwerer als manche
Vorrunden. Damals hatten wir 8 Spiele in 8 Tagen. Und jedes Spiel ist entscheidend. Das ist jeden Tag ein Spiel. Du musst nach einem vielleicht auch schlechten Spiel von dir selber als Führungsspieler, musst du sofort runterfahren und sagen, okay, hey, ich schüttel alles Schlechte, schüttel ich ab und ich gucke nach vorne, weil morgen ist schon wieder. Ich muss regenerieren, ich muss mich mental fit machen und mich darauf einstellen, dass ich nächsten Tag wieder Höchstform bringen muss. Und dass ich auch so weit bin, dass ich wirklich nicht Innenpfosten schieße, sondern rein.
Ja, klar. Also
der Ball in die falsche Richtung springt, das ist.
Ja. Also wenn du das aber über mehrere olympische Zyklen, sage ich jetzt mal, durchziehst, das ist natürlich dann auch mental und menschlich und von der Einstellungssache und vom Durchziehen ja echt, ich sag mal, ein Brett oder eine Mammutaufgabe, ne? Aber umso mehr ist es ja den Leuten anzurechnen, die das wirklich dann hinbekommen.
Genau. Also für mich war immer dieses Mentale, habe ich auch damals, ich war immer dafür, dass wir einen Sportpsychologen betreuend bei der Nationalmannschaft haben, weil es natürlich viele unterschiedliche Charaktere gibt. Der eine, der braucht es nicht, weil der einfach dieser Typ ist, der einfach gestärkt ist, der andere braucht's, wie auch immer. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache. Und ich selber musste ja auch immer wieder feststellen, dass das wirklich, also diese Motivation, die von innen kommt, muss halt da sein und die bringt einen nach vorne. Genauso, ich habe ja auch mal gemerkt, dass die Motivation abfällt und bin dann nach Italien gegangen.
Quasi dann nochmal einen neuen Reiz zu setzen, um die Motivation wieder hochzubekommen.
Genau. Weil ich nach 2008 habe ich im Prinzip gemerkt, okay, jetzt bist du schon ein paar Jahre in dieser Bundesliga, hast das schon viel gespielt, ich habe auch schon die eine oder andere EM mitgemacht und ich habe auch schon das andere, also eigentlich alles so weit erreicht in dem Bereich, wie ich es aktuell mache und habe dann gesagt, naja, die Italiener fahren mich so oft, warum willst du denn da nicht auch mal hin? Habe halt einfach für mich nochmal beschlossen, es hat auch mit der Familie gepasst, dass wir das im Prinzip machen konnten und deswegen haben wir dann, habe ich auch das Angebot bekommen von einem der Top-Vereine in Italien, hatte das Glück und bin dann eben nach Neapel gegangen, wo ich auch wirklich sagen muss, das war eine richtig, richtig, richtig gute Zeit.
Richtig gute Zeit, das ist gut. Jetzt haben wir ja schon du hast deinen Schwiegervater ja schon das ein oder andere Mal ins Rennen geschickt, jetzt in den letzten paar Minuten. Natürlich drängt sich die Frage auf, welchen Stellenwert hat eigentlich bei euch zu Hause der Wasserball? Auf der einen Seite, also ich stelle mir das nicht einfach vor. Also ist es einfach oder ist es schwer?
Das ist einfach. Also,
drei Köpfe, der eine aktiv als Spieler, der nächste ehemalige Spieler jetzt Trainer, der dritte im Bunde spielt nicht mehr, aber ist ein ehemaliger Spieler. Also die Konstellation könnte einfacher sein.
Ja, aber was soll da? Also da ist ja nichts.
Da passiert nichts, sagst du.
Das haben alle eine große Leidenschaft, die sie teilen. Also und ich glaube, da gibt es dann immer eine Möglichkeit, mal drüber zu reden. Ne? Also ich glaube, Das ist, ist nicht schwer. Also
ist nicht schwer.
Wir teilen eine große Leidenschaft. Wir können da natürlich auch kontrovers ab und zu drüber mal diskutieren. Und es gibt da sicherlich den einen oder anderen Knackpunkt, aber ich glaube, also, das war wirklich, also ich habe ja auch sehr lange Hagen mit als Trainer gehabt. Und ich glaube, wir haben das beide sehr, sehr gut hinbekommen und ja, vielleicht sogar auch gewinnbringend füreinander nutzen können, dass wir uns miteinander viel ausgetauscht haben, auch mal bei Kaffee und Kuchen über diesen Sport geredet haben und uns ausgetauscht haben.
Naja, also wenn da, okay, also dann ist es doch nicht so schwer, wie es vielleicht sich so von außen darstellt. Also wenn der große Nenner unterm Strich, nämlich der Sport, was aber einen dann wieder irgendwie auf einen grünen Zweig, einen gemeinsamen Nenner bringt, ist auch umso besser. Jetzt hast du ja schon die Qualifikation im Februar angesprochen. Sind wir einigermaßen gut aufgestellt? Natürlich müssen wir jetzt mal gucken, wie wir so aus dieser Covid-19, Corona, aus diesem Tal so ein bisschen wieder rauskommen, ob wir den einen oder anderen dann noch auf dem Zettel wiederfinden. Trainer, werden wir dich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal wiedersehen?
Ja, wie gesagt.
Schauen wir mal. Wir nageln da keinen drauf fest.
Ja, also ich sag mal, also Wasserball ist ein schöner Sport. Also ich persönlich, wenn ich Zeit hätte, würde ich da auch wieder mehr Zeit für opfern. Aktuell habe ich eben 3 Kinder, einen Hund und einen sehr intensiven Job. Insofern ist es für mich schwer, aktuell da viel meine Leidenschaft umzusetzen. Ja, und die anderen, ich glaube, Leute, die jetzt in dieser Phase sind, dass sie wirklich noch Zeit haben, um sich für diesen Sport zu engagieren, die sollten es machen, weil ja, er macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, hätte es vielleicht auch noch länger machen sollen, ich weiß es immer nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, diese Wasserball-Sportart auf dem höchsten Niveau mit zu spielen.
Ja, also wenn man dann schon auf dem Niveau ist, überlegt man sich wahrscheinlich auch 2 bis 3 Mal das Ganze dann irgendwann aktiv zu beenden. Aber wie es halt immer so ist, im Wasserball kommen ja immer mehrere Komponenten zusammen. Du hast es ja vorhin schon gesagt, man verdient da A, kein Geld mit, und B, kommt wahrscheinlich irgendwie bei jedem zweiten dann die Wurfschulter irgendwann ins Spiel. Ja, es ist ja auch nicht so, dass man das ewig betreiben kann.
Also ich hatte ja auch mit der Schulter ein Problem, aber das lag dann eher so in der ausklingenden Karriere, nenne ich es mal fast. Also zum Ende meiner Karriere kam das eher, weil ich nicht mehr so akribisch im Kraftraum gearbeitet habe. Umso mehr man natürlich seinen Körper stabilisiert und gerade diese wichtigen Stellen wie die Schulter, ja, da die Muskulatur aufbaut. Und also das kann ich wirklich jedem nur mitgeben, wenn ihr diesen Leistungssport betreibt, trainiert auch sinnvoll und baut eure Muskulatur so auf, dass eben dieser Wurf nicht ein Problem wird und die Sehnen da auch lange halten und so. Ne? Aber ja, ich muss auch sagen, also ich hatte da auch viel Glück. Ich hatte eine OP an der rechten Schulter und ich habe auch jetzt keine Probleme und kann immer noch quasi mein Masters Wasserball spielen und kann immer noch sehr gut werfen und habe noch sehr, sehr viel Freude daran, den Ball irgendwie mal, schieße ja ganz gerne rechts um den Winkel, wenn ich das machen kann, das macht mir sehr, sehr viel Freude.
Und wenn er dann vom rechten Innenpfosten auch reingeht und nicht wieder rausspringt.
Genau.
Diese Zeit mit der Schulter oder mit deiner Schulter-OP, ich glaube, da hatten wir uns auch mal da in Laatzen, im Aqualatium getroffen. Das war, glaube ich, irgendwie kurz vor der OP oder kurz nach der OP. Eins von beiden. Das war, glaube ich, auch noch in dieser Bundeswehrzeit, ne?
Genau.
Ja. Na gut, dann hoffe ich mal, dass die Schulter hält. Aber dieses Thema der Muskulaturaufbau, des regelmäßigen Krafttrainings, zumindest mit eigenem Körpergewicht, auch in relativ jungen Jahren, um das Ganze nicht erst einreißen zu lassen, das ist ja auch immer so ein Thema, wo man sich auch gerne mit den betroffenen Eltern dann in der jeweiligen Mannschaft auch mal gerne so ein bisschen hitzig unterhalten kann. Ne? Weil dieses Thema Krafttraining wird irgendwie immer falsch interpretiert. Also die denken, naja, dann, man bolzt halt da mega Gewichte und wir machen das ja in Laatzen auch, dass wir dann mit einem Körpergewicht und mit dem Besenstiel, nur damit du erstmal die Bewegungsabläufe drin hast. Techniker, und dann später, ja, wenn die Gewichte dazukommen, halt nicht den falschen Bewegungsablauf drin hast, sodass die Schulter dann erst recht kaputt geht und nicht heile wird.
Nein, also, das muss natürlich dem Sportler, dem Alter und allem angepasst sein. Also
genau.
Da bin ich der Letzte, der sagt, also ich sage auch mal später, man muss nicht, ich war nie der Typ, der beim Bankdrücken da Rekorde gebrochen hat, sondern ich war eher der Typ, der um die 100 Kilo dann drücken konnte und fertig. Also man muss, glaube ich, nicht, Man muss nicht die Rekorde brechen, sondern ein gesundes Krafttraining machen, damit der Körper wirklich, also damit alle, die gesamte Muskulatur gestärkt ist und da nicht die große Gefahr besteht, dass man durch eine Kleinigkeit gleich irgendwo eine Verletzung hat.
Ja, ja, aber da, also um aus dem eigenen Traineralltag nochmal so ein bisschen da was reinzubringen zu diesem Thema Bewegung, Muskulatur und so weiter. Das ist natürlich, du sagtest ja vorhin, schön in Laatzen auf dem Fußballplatz, ne? Und immer schön mit Micha von einem Tor zum anderen. Das ist natürlich was heute auch fehlt, ein Stück weit, ne? Also bis zum gewissen Alter. Klar, also gehören auch immer die Eltern dazu, das Kind dann rauszuschicken und Bewegung und raus und nicht nur vor der Kiste sitzen. Aber das ist natürlich was, dieses von vornherein oder aus eigenem Antrieb rauszugehen, aus so einem Bolzplatz, ist heutzutage eher nicht mehr die Regel, sagen wir es mal so. Das kommt dann natürlich auch noch dazu.
Da gebe ich dir recht. Also heutzutage in Deutschland hast du schon ganz andere Ablenkungsmöglichkeiten, als wir sie damals hatten. Und das ist natürlich schwierig, wobei wir haben damals, also mit Mieze habe ich auch oft genug an so einem Computer mal gesessen und habe da schon, auch wenn das die einfachsten Spiele waren oder meinetwegen auch der Gameboy, haben wir damit auch mal gedattelt. Ja, also ich sag mal, schön ist es natürlich, wenn man die Sportler alle findet, die ja auch Lust haben, sich zu bewegen und sich immer wieder dafür motivieren können, sich auch wirklich über diese Schmerzgrenze hinaus zu bewegen. Sag mal, die können am Ende was werden.
Also. Ja, naja, wenn man über diesen inneren Schweinehund dann auch mal rübergeht und dann ja auch nicht alles im Training immer hinterfragt.
Genau. Also für mich war auch immer so, also ich sag mal, Talent, jeder hat in irgendeiner Form Talent. Ich sag mal, viele, viele Spieler, die ich im Wasser sehe, haben Talent. Aber am Ende muss man das erkennen und man muss auch erkennen, dass ich generell an mir arbeiten muss und halt auch an meinem Talent weiterarbeiten muss und das auszubauen. Also nur ein reines Talent im Wasserball reicht nicht, weil die Sportart viel zu intensiv ist. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man aus einem Unterarm schießen kann und den Ball in den Winkel werfen kann und da ein Talent für hat, dass der Ball ganz komisch aus der Hand geschossen kommt. Aber am Ende des Tages muss man auch arbeiten, weil die Grundbasis einfach im Wasserball, das ist eine so intensive Sportart, da muss man einfach diese Grundlage muss gelegt werden, damit man überhaupt dazu kommt, sein Talent noch sinnvoll anzuwenden. Und daher, also für mich war immer Wasserball, da gehört auch die Arbeit zu, da gehört auch dazu, dass man mal, wie gesagt, mit Karl-Heinz Wind ein paar Kilometer schmettert mit Klamotten oder sowas. Also auch diesen Schweinehund muss man überwinden, sonst wird es schwer.
Das ist für aber nicht
schwer, weil wir haben andere Möglichkeiten, die ja mehr Spaß machen.
Das ja, ist so. Das genau. Aber ich glaube auch, wenn man den Kindern dann irgendwie genug Perspektive gibt oder auch den Spaß am Wasserball einfach vermittelt, weil am meisten Spaß macht es halt, wenn du auch mal was gewinnst. Ne? Und wenn du immer nur einen auf den Senkel kriegst, macht das halt auch keinen Spaß. Und wenn man den Spaß am Wasserball halt vermittelt, der soll ja nichtsdestotrotz gerade in den jungen Jahren halt immer noch an erster Stelle stehen, auch so ein Stück weit. Wenn man den vermittelt, dann denke ich mal, kann das, in den meisten Fällen wird das dann ganz gut hinhauen.
Gerade, weil du es halt sagst, in jungen Jahren. Also was wir in Laatzen damals auch noch gemacht haben, ist, wir haben nicht nur Wasserball. 7-mal die Woche Wasserball ist gar nicht nötig. Ich glaube, es reicht 2-3-mal die Woche Wasserball mit dem Ball auch. Aber man muss halt viele Grundlagen drumherum setzen. Also wir haben damals Radtouren gemacht in Laatzen.
Da erzählen heute noch einige von.
Zeiten, die uns zusammengeschweißt haben, wo wir mit dem Rad Richtung Deister gefahren sind. Ein Sommertrainingslager sah eher so aus, wir sind mit dem Rad, mit vollem Gepäck, mit dieser Gruppe, dieser Wasserballgruppe halt, einfach über 9-10 Etappen quasi mit dem Rad gefahren und sind zwischendurch dann ab und zu mal in die Schwimmbäder und haben da auch noch einen Ball geworfen und so. Aber wir hatten einfach wirklich auch Spaß miteinander und haben Grundlagen gelegt. Und natürlich muss man auch mal ins Wasser und den Ball werfen und diese wasserballspezifischen Übungen machen. Aber in jungen Jahren ist es doch eher wichtig, dass man den Körper komplett ausbildet, sich die Ausdauerfähigkeit, all diese Themen natürlich auch über andere Arten ranholt, damit man immer noch diesen Hunger immer wieder hat, ins Wasser zu springen und den Ball zu werfen.
Ja, und diese Radtouren von damals mit Olli Schulz oder Schiri, besagten Kollegen von damals, da erzählen heutzutage viele noch von. Also sowohl die, die als Kinder mit waren, als auch die damaligen Betreuer. Also das scheint dann schon sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben zu sein.
Das war einfach eine großartige Sache. Also wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Also damals, wir sind auch, das sage ich ja, also wir sind halt auch immer vom Wasserballtraining sind wir einfach eine Dreiviertelstunde gelaufen mit unserem Trainer durch die schöne Leinemasch und sind dann halt noch ins Wasser gesprungen, sind da ein bisschen geschwommen und haben auch den Ball geworfen, aber wir haben halt sehr, sehr viel Alternativen gemacht. Wir haben auch Fußball gespielt miteinander und wie gesagt auch Radtouren. Man kann nicht, also heutzutage ist es ja mehr und mehr so, dass die Sportarten sich zu früh, zu intensiv auf ihre Sportart fokussieren. Und ich glaube, das ist nicht immer sinnvoll, weil aus meiner Sicht zum Beispiel die White Sharks, die Jugendspieler, wenn sie oben angekommen sind, sind sie so, also oben, damit meine ich A-Jugend, da hat man ja eigentlich noch nichts erreicht. aber wenn sie die A-Jugend erreicht haben, dann sind sie meist schon so ausgebrannt, dass sie diesen Sprung nicht mehr schaffen, dann zu den Herren und in der Herrenmannschaft auch noch sinnvoll zu spielen. Da fehlt da manchmal die Motivation. Und ich glaube, diesen Hunger kann man etwas mehr erhalten, indem man nicht in der Jugend schon 7-8 Mal die Woche ins Wasser springt und Wasserballtraining macht, sondern nur vielleicht 2-3 Mal und meinetwegen noch 3-4 Mal zusätzlich Alternativsportarten.
Also das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher anzugehen. Das genau. Ist ja im Endeffekt also das Ganze nicht nur sportartspezifisch mit Training zu versehen, sondern dann auch mal Fußball zu spielen, mal zu laufen oder Rad zu fahren.
Genau. Ganz davon ab haben wir ja das Problem, dass die meisten Vereine gar nicht so viel Zeiten haben. Also Wasserzeiten.
Ist ja auch genau, knappes. Ja, also da ich muss sagen, da sind wir jetzt in Laatzen ganz gut aufgestellt im Grunde genommen. Also das ist auch das, wenn ich mich jetzt beispielsweise oder wir uns mit anderen Trainern oder anderen Vereinen mal austauschen, wo sich alle irgendwie alle 10 Finger nachlecken, auf gut Deutsch gesagt, nach einem Wettkampfbecken, wo du mehr oder weniger, wenn da jetzt irgendwelche Baumaßnahmen sind, natürlich nicht, aber freischalten und walten kannst. Ja, also wir sind da mit 5 Herrenmannschaften, mit 10 Jugendmannschaften, mit einer Mädelsmannschaft regelmäßig drin und wir können da im Grunde genommen, naja, machen, tun, was wir wollen, ist jetzt übertrieben, aber wir haben zumindest nicht so diese prekäre Situation, gar keine Wasserzeiten zu bekommen. Ja, also wir haben eher dann das Problem, die Mannschaften innerhalb dieses kleinen Beckens, was es ja nichtsdestotrotz immer noch ist, mit einer kleinen Halle unterbringen müssen. Ja, also da ist schon an den richtigen Tagen oder an den Tagen, wo da viel los ist, ist da schon Attacke. Also genau. Gut, Marc, dann würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörern auch so ein bisschen das eine oder andere Insight liefern. Ich hoffe, wir können das dann nochmal bei gegebener Zeit wiederholen. Vielleicht sehen wir uns ja dann, wenn das Final Eight nächstes Jahr in Hannover stattfinden sollte, da wieder.
Da sehen wir uns auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hat
es durch. Begeistert, habe ich ja gesagt. vielen Dank auch für die Zeit. Ich hoffe, es ist auch abwechslungsreich gewesen.
Und auf jeden Fall. Also du, ich werde dir das Feedback gerne zukommen lassen. Also von daher hoffe ich mal, dass wir uns relativ schnell wieder sehen. Grüße an die Berliner, an den Berliner Teil der Familie, den Hannoveraner Teil, den sehe ich ja eigentlich relativ regelmäßig. Von daher fand ich so im Nachhinein auch ganz witzig, dass so Jahrzehnte später die eigenen Kinder mit und gegeneinander spielen. Ne? Also das war so die letzten Jahre über für mich dann eine, naja, skurrile Situation nicht, aber es war angenehm. Ne? Also dass die eigenen Kinder dann erst gegeneinander, jetzt dann zum Schluss miteinander gespielt haben, ist mal eine andere Situation, nachdem die Väter
sich
dann...
Es ist ja ganz oft so, dass wenn einer vom Wasserballfieber einmal getroffen wurde, dass er auch meist das an seine eigene Generation weitergibt und dass die eigenen Kinder oft auch in den Pool springen.
Also da kann ich mich nicht beschweren. Also bei uns Wasserball vom Zeitaufwand relativ hoch ist eigentlich. Also ich könnte es mir jetzt ohne Wasserball nicht vorstellen. Von daher schauen wir mal, was bei dem Kleinen dann dabei rauskommt. Okay, dann erstmal vielen Dank. Wie gesagt, schöne Grüße nach Berlin. Und wir sehen und hören uns dann, hoffe ich, recht bald wieder.
Ich habe zu danken und schönen Gruß in die alte Heimat.
Bis dann.
Bis dann. Danke.
Ja, und da ist sie auch schon vorbei, die aktuelle Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie Marc und ich bei der Aufnahme. Und ja, seid dabei, in 14 Tagen geht's weiter mit der nächsten Episode. Wer dort zu Gast sein wird, ihr dürft gespannt sein, es wird wieder sehr spannend. Und bis dahin würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast in eurem Netzwerk verteilt, mit euren Kontakten teilt, liked ihn und schickt mir gerne die Kommentare zu den aktuellen Episoden zu. Auf dem aktuellen Stand bleibt ihr natürlich jederzeit über die dazugehörige Facebook-Seite. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, viele von euch dort begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund, schöne Grüße aus Hannover und bis zum nächsten Mal.